Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag zur Zitterlingo-Sprechstelle. Es ist ein Projekt, wie wohl viele kennen. So, wie ka schwer kann es schon sein, das zu bauen? Wird sich dann rausstellen. Erstmal als Einführung, wer ist eigentlich Zitterlingo? Das ist ein wunderbares Team, was auf dem Kongress dafür sorgt, dass die Vorträge für viele Teilnehmende zugänglich sind, indem sie die Vorträge von Deutsch auf Englisch oder von Englisch auf Deutsch übersetzen, aber auch in viele andere Sprachen wie Spanisch, Französisch, Polnisch, Russisch, Mandarin und viele weitere, aber auch auf irgendwie lustige Sachen wie Schwäbisch oder Schweizerdeutsch. Und was dieses Projekt gestartet hat, ist, dass sie auch auf den letzten beiden Camps im Einsatz waren, also Camp 2019, 2023. Und wir da eben ein paar Verbesserungspotenziale identifiziert haben. Das Team sind irgendwie, je nachdem, wie man fragt, irgendwie zwischen 50 und 150 Leute, ist natürlich auch viel mit Engeln entsprechend bestückt und auf den großen Events sind halt mehr Helfende da, die entsprechend die Talks übersetzen. Was braucht es dafür? So Hardware. Also neben den Personen natürlich irgendwas, wo die Leute reinsprechen können und wo sie sich selber hören, wo sie entsprechend den Originalton hören können. Das ist zum Beispiel das, was auf dem Kongress eingesetzt wurde. Oder es gibt solche Teile, die haben irgendwie ganz viele Buttons und ganz viele Features und sind ziemlich teuer, sowohl in der Miete als auch in der Anschaffung. Und deshalb war auf dem Camp 2019 so die Idee, ja, schwierig, lass uns das doch mal irgendwie anders probieren und haben da so ein Setup hin improvisiert mit der Hardware, die gerade zur Verfügung stand. Hatte leider den Nachteil, dass eben es keine Möglichkeit gab, den eigenen Kopfhörermix zu regeln. Das ist eben sehr wichtig für die Arbeit, dass die entsprechenden Übersetzerinnen regeln können, wie laut hören sie sich selbst, wie laut hören sie den Originalton. Und das ging eben in dem Setup auf dem Camp 2019 nicht. Und da haben wir uns dann so ein bisschen, tat sich eine Gruppe zusammen, die ein bisschen gebrainstormt hat, was braucht es eigentlich, was sind die Kernfeatures von so einer Übersetzerkonsole und wie schwer kann das eigentlich sein, die selber zu bauen. Ein bisschen später, im Februar 2020, hat eine Person von Zitterlingo auf die Videomailingliste mal die Anforderungen nochmal aufgeschrieben. Dann haben auch ein paar aus dem Videoteam da noch entsprechend Anforderungen dazugegeben oder die entsprechende Anforderung eingeordnet, sodass es irgendwie mal so ein Requirement-Set gab, auf das ich gleich eingehe und eben auch da der Wunsch so, kann das nicht jemand mal bauen? Und ja, darum geht es hier. Aber nochmal zurück zu den Anforderungen. Wir brauchen einerseits eine Pegelanzeige für die Mikrofone, weil es ist relativ wichtig, dass die verschiedenen Sprecherinnen nicht komplett unterschiedlich laut sind und hoffentlich können Leute dann irgendwie selber für ihre eigene Gesprächslautstärke das regeln, dass das irgendwie einigermaßen gleich laut hinten rauskommt. Und dafür, ne, eben nicht nur die Pegelanzeige brauche, sondern auch entsprechenden Regler. Wir brauchen für jeden Kanal, also in der Regel sind mehrere Personen daran beteiligt, einen Vortrag in eine Sprache zu übersetzen, weil das ja anstrengend ist und man sich zwischendurch abwechseln muss. Dafür braucht es dann entsprechende An- und Ausschalter, dass das Mikrofon, was gerade nicht benutzt wird, entsprechend ausgeschaltet wird. Wir brauchen eine Räuspertaste, um einfach nur temporär den Kanal auszuschalten. Und wie eben auch erwähnt, ganz wichtig, der Kopfhörermix. Wo eben, also hier ist es jetzt als Floor benannt oder Stage, der Ton von der Bühne mit der Originalsprache entsprechend einstellbar ist, das eigene Mikrofon, das andere Mikrofon und auch so die Gesamtlautstärke. Natürlich brauchen wir einen Eingang auch für den Originalton, XLR, symmetrisches Signal, und das Ganze auch als natürlichen Ausgang von der Summe aus allen Mikrofonen, dass eben auf einem Ausgang die entsprechende Übersetzung rauskommt. Dann gab es noch so ein paar andere Anforderungen, wie Also die erste Idee war, das Ganze für zwei Mikrofone, zwei Kopfhöreranschlüsse zu bauen und ein Daisy-Chaining vorzusehen, weil es gibt halt Vorträge, wo die komplizierter sind oder auch zum Training, wo es praktisch ist, halt noch eine dritte Person im Raum zu haben. Und da war eben die Idee, das über Daisy-Chaining zu lösen, also dass man mehrere Konsolen hintereinander hängen kann. Außerdem war so die Sache, dass eben es gibt noch die Möglichkeit, auch Relaying zu machen, das heißt, eine Sprache aus einer anderen Sprache, die gedolmetscht wurde, entsprechend zu übersetzen. Also zum Beispiel der Vortrag ist auf Deutsch, es wird auf Englisch simultan übersetzt und Spanisch wird dann aus dem Englischen übersetzt. Dafür war noch die Idee, einen weiteren Ausgang vorzusehen. Auto-Ducking, das ist dieses Feature, dass der Originalton leise hinter dem übersetzten Ton zu hören ist und ein Multitrack-Recording und noch so irgendwie lustige Lampen Richtung Walk, ich brauche Hilfe und so weiter. Alle diese Features sind rausgefallen. Warum? Das mit dem Daisy-Chaining hielt ich für relativ aufwendig und habe mich deshalb entschieden, dass die Konsole einfach für drei Kanäle zu bauen. Ob da jetzt zwei oder drei Kanäle drin sind, ist relativ gleich vom Aufwand. Aber es ermöglicht, dafür muss ich nicht extra Geräte noch irgendwie vorhalten, um das Daisy-Chaining zu machen. Ich musste nicht irgendwie zwischen den Seelen hin und her tragen, macht einfach den kompletten Ablauf deutlich einfacher. Und ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber kaum einen Unterschied im Preis. Das Relaying müsste man auch jeweils pro Vortrag einrichten, irgendwelche Kabel ziehen. Da haben wir mittlerweile in unserer entsprechenden Technik, die ganze Verteilung der Signale macht, einfach Möglichkeiten, das entsprechend digital umzuschalten. Und auch das Auto-Ducking, 2019 war das halt noch nicht in der VOG-Pipeline drin. Für den Kongress danach haben wir es eingebaut, dass die VOG-Pipeline das einfach kann. Und das brauchen wir also einfach nicht mehr in dem Gerät. Und auch so Recording, dafür müsste man da jetzt Digitaltechnik reinbauen. Die Entscheidung, die ich getroffen habe, weil letztendlich, weil ich da einfach Lust drauf hatte, ist, dass dieses Gerät komplett analog ist. Wenn man diese Anforderungen einfach mal zusammenzieht, dann kommt dieses Diagramm bei raus für den Signalfluss. Aber lass uns das mal irgendwie in kleinen Stücken anschauen. Das ist ein Kanalzug. Das heißt, letztendlich brauchen wir das dreimal und das beginnt eben ganz vorne mit einem Mikrofonvorverstärker. Wie der funktioniert, kommen wir später zu. Und dahinter habe ich eine Gainstage, wo ich also die Verstärkung des Mikrofons nochmal regeln kann. Und darauf wirken auch der An-Aus-Schalter und der Mute-Taster. Das ist also die Eingangssektion und für den Kopfhörerausgang habe ich auf der rechten Seite eine Summation. Also das, was ich am Anfang gesagt habe, ich muss meinen Originalton, das eigene Mikrofon und die anderen Mikrofone irgendwie regeln. Und ich brauche einen Headphone-Driver, also einen Vorverstärker für den Kopfhörer. Dazu kommt eben der Eingang von der Bühne, oben links. Das ist ein Line-Signal, da komme ich gleich zu. Und das wird entsprechend auch, das muss ich entsprechend einmal ein bisschen anpassen, dass ich das intern weiter benutzen kann. Und ich habe eine Summation von allen Mikrofonkanälen, die wiederum auf den Ausgang gehen. Auch da brauche ich wieder einen Line-Driver, weil das ein symmetrisches Signal ist. Was das ist, erzähle ich euch gleich. Und dann muss ich einfach die Kanäle dreimal multiplizieren, alles mit allem verbinden. Dann kommt da so ein lustiges Knäuel von Pfeilen raus. Aber letztendlich sagen die nur, dass eben an jedem Kopfhörerausgang alle Mikrofoneingänge und die Bühne anliegen. Jetzt habe ich irgendwie von Line-Inputs und symmetrischen Signalen gesprochen. Was ist das eigentlich? Warum machen wir das eigentlich? Also ein asymmetrisches Signal ist einfach, wenn man irgendein Signal nimmt, eine Tonwelle oder ein Digitalsignal, wie, weiß nicht, S2C oder sowas, und einfach nur das eine Signal hat, relativ zu einem Groundpegel. Der Vorteil davon ist, ich brauche halt nur einen Pin pro Signal. Der Nachteil ist, dass es relativ störanfällig. Das ist also fein innerhalb eines Geräts, aber wenn ich das Signal über eine größere Distanz übertragen möchte, ist das nicht so optimal. Deshalb sind Leute auf die schlaue Idee gekommen, das Signal symmetrisch zu übertragen. Dafür nehme ich mein Originalsignal hier in Rot und übertrage aber zusätzlich einmal das Invertierte von dem Signal, also alles mal minus 1 genommen, was vorher irgendwie positive Spannung war, ist jetzt negative Spannung und umgekehrt. Und was ich dann machen kann, ist, dass ich mir auf Empfängerseite nur die Differenz zwischen den beiden Signalen angucke. Das hat zur Folge, dass wenn Störungen das Signal einwirken auf dem Kabel, wirken die in der Regel so, dass sie beide Leitungen gleich betreffen. Das heißt, beide kriegen irgendwie plus 5 Volt drauf oder sowas. Wenn ich mir aber die Differenz angucke, ist das wieder, löscht sich das aus. Das kennt man aus vielen Systemen, das ist auch Ethernet Twisted Pair ist so, ganz viele Signale werden differenziell übertragen, weil die einfach deutlich weniger störanfällig sind. Ich brauche dafür zwar eine Leitung mehr, aber kann damit über weitere Strecken übertragen. Und so ein Line-Signal, oder ein XLR-Kabel aus der Audiotechnik zum Beispiel, ist in der Regel mit einem symmetrischen Signal beaufschlagt. Das zweite, was wir brauchen, sind Verstärkerschaltungen. Jetzt ein bisschen Elektrotechnik. Das ganze Audiopult besteht eigentlich nur aus Operationsverstärkern und damit kann man ganz viele verschiedene Dinge tun. Zum Beispiel einen invertierenden Verstärker. Also dieses Dreieck ist ein Operationsverstärker, der bildet erstmal die Differenz von den Eingängen und verstärkt dann, je nachdem, ob der eine Eingang größer oder niedriger als der andere ist, verstärkt er das irgendwie auf Maximum, was der so kann. Wirkt jetzt erstmal sehr unpraktisch. Also wenn man nichts damit macht und vor allem dieses R2 weglassen würde, wird er einfach, wenn man dem plus minus 15 Volt gibt, dann kommt da plus 15 Volt raus oder minus 15 Volt. Verstärkung von unendlich. Die sind unpraktisch. Aber wenn man das so baut, wie es hier zu sehen ist und den Ausgang wieder auf den Eingang zurückkoppelt, kann man die Verstärkung einstellen. Und letztendlich hängt es davon ab, wie viel man sozusagen den Verstärker in Zaum hält, wie viel von dem Ausgangssignal wieder zurückgekoppelt wird, wie hoch die Verstärkung ist. Wenn ich weniger zurückkoppel, ist die Verstärkung größer. Wenn ich mehr zurückkoppel, ist die Verstärkung geringer. Im Zweifelsfall macht es auch eine Dämpfung. Also ich kann auch weniger hinten rauskriegen. Also deshalb kann ich es alles leiser machen, ich kann es lauter machen. Das ist die Formel dafür. Wenn R1 gleich R2 ist, dann steht da 1 durch 1 oder 15 durch 15 oder sowas. Dann ist das, kommt hinten einfach dasselbe raus, nur mit einem verkehrten Vorzeichen. Diese Verstärker gibt es auch nicht invertieren, dann sind die ein bisschen komplizierter. Letztendlich ist das aber für meinen Anwendungsfall völlig egal, solange ich alle Signale gleich häufig invertiere. Das macht keinen Unterschied. Wenn ich ein großes Konzert aufnehme, macht das einen Unterschied, aber hier haben wir keine Korrelation zwischen dem Originalton und dem Mikrofon und solange ich mit einem Mikrofon dasselbe mache, ob diese Welle erst nach oben oder erst nach unten geht, hört man nicht. Wie ich eben gesagt habe, wenn der Rückkopplungswiderstand kleiner ist als der Eingangswiderstand, dann habe ich eine Dämpfung. Oder wenn es andersrum ist, habe ich eine Verstärkung. Wie gesagt, das Signal wird invertiert, tut hier aber nichts zur Sache. Damit kann ich also meinen Verstärker bauen für den Mikrofonpegel. Ich kann damit auch die Vorverstärkung vom Mikrofon bauen. Das ist die eine Komponente. Das zweite, was wir brauchen, ist eine Summation. Dafür machen wir aus dem, was wir eben gesehen haben, einen Addierer. Und letztendlich flanscht man da vorne einfach nur alle Signale irgendwie parallel dran und dann werden die addiert. In vollen sieht das so aus. Da wir aber eh alle Signale gleich addieren wollen, machen wir uns das einfach und setzen alle Widerstände auf denselben Wert. dann kürzt sich die Formel entsprechend die ganzen Widerstände da eigentlich weg und wir haben dasselbe wie vorher, nur als Summe von allen Eingangsspannungen. Theoretisch könnte man halt, wie gesagt, noch die entsprechenden Eingänge anders gewichten, aber das brauchen wir hier nicht. Wir haben auch, man muss natürlich aufpassen, wenn wir jetzt an allen Eingängen volles Signal hätten, kommt hinten irgendwie das Dreifache raus und potenziell übersteuert es dann. Aber auch hier haben wir den Fall, eigentlich sprechen die Leute hintereinander und es ist auch insgesamt genug Luft gelassen in der Schaltung, dass das eigentlich nicht übersteuern sollte. Prinzipiell könnten wir damit jetzt also dieses Pult bauen. Aber die Realität ist leider noch mal ein bisschen gemein. Und es gibt dann so hochfrequente Störungen und irgendwie Geräusche, wenn das Mikrofon angefasst wird, die wir wegbekommen müssen. Das heißt, wir brauchen noch Filter. Auch die kann man mit einem Operationsverstärker bauen, indem man die Schaltung, die wir schon kennen, von dem invertierenden Addierer ein bisschen modifiziert. Man wählt ein paar Kondensatoren. Und für einen Tiefpassfilter, das bedeutet also, wir wollen niedrige Frequenzen durchlassen, aber höhere Frequenzen abschneiden, können wir in den Rückkopplungszweig einen Kondensator einbauen. Und was macht der? Ein Kondensator wirkt bei niedrigen Frequenzen im Prinzip, als ob dann keine Verbindung ist. Also hochohmig, Parallelschaltung von Widerstanden. Wenn ich einen hochohmigen Widerstand parallel zu einem anderen Widerstand mache, dann tut das eigentlich nichts zur Sache. Das heißt, bei niedrigen Frequenzen macht dieser Kondensator eigentlich erstmal nichts. Das ist ja genau das, was ich möchte. Ich möchte einen Tiefpass machen, also tiefe Frequenzen sollen durch. Sollen nicht verändert werden. Bei höheren Frequenzen hingegen wirkt der Kondensator niederohmig. Das heißt, ich habe hier weniger Widerstand im Rückkopplungszweig. Ich halte also den Operationsverstärker mehr im Zaum. Das heißt, die Verstärkung geht runter, es stellt sich eine Dämpfung ein, dann wird das Signal gedämpft. Jetzt kommt natürlich noch die Frage, wie stelle ich jetzt ein, bei welcher Frequenz passiert das eigentlich? Da gibt es dann so Übertragungsfunktionen und das Charakteristische ist immer die sogenannte Grenzfrequenz, FC, die eben 1 durch 2 PR mal C ist. Also im Zusammenhang von dem Kondensator und R2 hier, je nachdem, wie ich die relativ zueinander wähle oder was das Produkt daraus ist letztendlich, habe ich eine andere Grenzfrequenz und kann dann mir das halt hinlegen, wie ich möchte. Später kommen wir auch nochmal zu Beispielen. Genau, das sind also letztendlich alle Grundkomponenten, die wir hier brauchen. Sodass wir jetzt dazu kommen, was bedeutet das also in der Schaltung? Nochmal zurück zu diesem Bild. Der Line-Eingang, die Mikrofonvorverstärker sind alles einfache Verstärkerschaltungen. Die entsprechende Verstärkungsschaltung, Gain Adjustment, ist das Ganze mit einem verstellbaren Widerstand. Das zeige ich dann gleich. Summation haben wir gemacht. Headphone-Driver lasse ich hier jetzt gerade mal aus. Und genau, das sind eben die Einzelkomponenten. Wie sieht das in der Schaltung aus? Um die Verstärkung verstellbar zu machen, muss ich einen dieser Widerstände verändern. In diesem Fall der Rückkopplungswiderstand. Das ist die einstellbare Mikrofonverstärkung. Und da kann ich mir also die beiden Grenzfälle letztendlich angucken. Ich habe da ein 50 Kiloohm Potentiometer, was also ein einstellbarer Widerstand ist. Und wenn ich den auf 50 Kilo umstelle, dann habe ich als maximale Verstärkung 50 durch 1,5 Kilo Ohm macht ungefähr 33. Das sind irgendwie 30 dB. Das reicht ganz gut, um erstmal das Mikrofonsignal so aus dem Pegel, mit dem es ankommt, zu verstärken. Das reicht, um dann entsprechend genug Varianz zu haben, um das Mikrofon einzustellen. 30 dB ist relativ viel. Und hier hat sich auch noch ein aktives Hochpassfilter verstärkt. Das ist letztendlich das Gleiche, nur in andersrum, wie ich es eben gezeigt habe. Für alle, die es interessiert, das liegt bei 105 Hertz, um eben dieses Handling-Noise von dem Mikrofon loszuwerden. Das zweite ist die Summation. Die sieht jetzt hier ein bisschen komplizierter aus, als ich das eben gezeigt habe. Aber erstmal, wenn wir uns die Widerstände nur angucken, die haben bis auf den einen 22 Kiloohm. Bei dem einen ist es ein bisschen komplizierter, weil ich da zwei Mikrofonkanäle zusammen addiere. Aber letztendlich macht das eigentlich einfach alle Signale aufeinander addiert. Ich möchte jetzt hier aber natürlich noch einstellen, wie laut die einzelne Lautstärke ist. Und das könnte man jetzt damit machen, indem man an diesen Rückkopplungs- und Eingangswiderständen die entsprechend variabel macht. Ist aber ein bisschen ungünstig, weil ich jetzt ja mehrere Kanäle parallel habe. Die würden sich dann so ein bisschen gegenseitig beeinflussen. Deshalb benutzen wir hier jetzt ein Potentiometer als Spannungsteiler. Also ein Potentiometer ist letztendlich ein Widerstand, auf den in der Mitte ein Abgriff ist. Und also im einfachsten Fall ist das so ein Widerstandsdraht und da läuft halt so ein Schleifer drüber. Und entweder kann ich den eben verwenden, wenn ich den Mittelabgriff einfach nur benutze und das eine Ende lose lasse, dann habe ich einen einstellbaren Widerstand und hier habe ich einen Spannungsteiler, wo sich letztendlich die Ausgangsspannung hängt halt von dem Verhältnis der Widerstände ab. Und dadurch kann ich eben einstellen, wie viel von dem Signal hier von der Bühne, von den einzelnen Mikrofonen auf diese Summation gehen soll. Das zweite, was ich eben auch vorgestellt hatte, ist, da ist so ein Kondensator eben in dem Rückkopplungszweig, um einen Tiefpassfilter zu haben. Das ist hier einfach dafür da. Ich meine, daneben stehen die Werte, das liegt bei 15 Kilohertz. Das ist dafür da, so hochfrequentes Rauschen loszuwerden. Beziehungsweise hier tatsächlich auch nochmal, weil ich habe es mir einfach angehört in dem Prototypen und das klang halt ein bisschen sehr hochtonlastig und dann habe ich da halt entsprechend so lange ausprobiert, bis es ordentlich klang. Das kann man natürlich auch alles durchmessen, das könnte man auch alles simulieren, aber man kann es auch ausprobieren. Die andere Sache ist, jetzt sind wir wieder bei diesen symmetrischen Signalen. Also die ganzen Schaltungen, die ich bislang gezeigt habe für diese Operationsverstärker, die funktionieren halt nur mit so einem asymmetrischen Signal oder Single-Ended. Das habe ich aber auch am Anfang gesagt, ein Operationsverstärker bildet die Differenz von dem, was an den Eingängen anliegt. Und so ein symmetrisches Signal ist halt dadurch charakterisiert, dass ich mir die Differenz zwischen den beiden Signalen angucke. Das heißt, ich kann mir diese Eigenschaft des Operationsverstärkers nützlich machen, indem ich eben beide Eingänge benutze und an beide Eingänge ein Signal anlege. Also hier von links über R203 und 208 kommen meine beiden Pins vom XLR-Stecker an und der Operationsverstärker macht mir daraus ein asymmetrisches Signal, weil der hat ja nur einen Ausgang. In diesem Fall ist es auch wieder einfach, alle Widerstände gleich, Verstärkung von 1 oder genau genommen minus 1, weil es ja invertiert. Das heißt, so eine Schaltung kann ich nehmen, um einerseits den Line-Input von der Bühne, also mit dem Originalton zu verstärken, aber auch um mir einen Mikrofonverstärker zu bauen, weil auch so normale Mikrofone eben auch als symmetrisches Signal daherkommen. Also das ist halt für den Line-Input. Da habe ich einfach irgendwie auch einen ganz normalen Operationsverstärker genommen. Für den Mikrofonverstärker mache ich dasselbe. Da ist noch so ein Widerstand extra aus Gründen. Das Besondere hier ist, bei dem Line-Input habe ich ein Signal, was schon relativ hohen Pegel hat. Da habe ich ja auch nur eine Verstärkung von 1 oder minus 1 genau genommen. Bei dem Mikrofon muss ich eben ein sehr kleines Signal verstärken. Das ist auch der Grund, warum es aufgeteilt ist in ein Mikrofon-Forsch-Verstärker und dann eine einstellbare Stufe. Ich muss da so ungefähr 50 dB verstärken. Aber bei der ersten Stufe muss ich sehr aufpassen darauf, dass ich sehr rauscharm bin. Deshalb ist hier ein anderer Operationsverstärker verbaut, der eben entsprechend rauscharm ist. An den anderen Stellen ist das ein ganz stinknormaler. Hier haben wir eine Verstärkung. Wir haben hier den Rückkopplungswiderstand 39 Kilo-Ohm, die Eingangswiderstände 1 Kilo-Ohm. Das ist also 39 zu 1, macht 39. Das sind ungefähr 32 dB. Vorher haben wir gesehen, der einstellbare Bereich sind 30 dB. Da komme ich also irgendwie auf ungefähr 60 dB Verstärkung. Das reicht locker aus für so ein Mikrofon. Und auch hier haben wir wieder ein aktives Tiefpassfilter. Das da ist auch schön oben durchgestrichen, weil als ich den letzten Prototypen gebaut habe, habe ich diese Verstärkung angepasst, aber vergessen, den Kondensator anzupassen. Und dann liegt halt die Frequenz von diesem Tiefpassfilter woanders, aber nichts, was man nicht mit ein bisschen Fingerspitzengefühl lösen kann und einem neuen Kondensator. Also wenn man da den richtigen Wert einsetzt, dann sind wir bei ungefähr 12 Kilohertz. Das wirkt jetzt erstmal sehr drastisch, aber das sind alles Filter erster Ordnung. Die sind relativ flach. Das ist nicht so wie das, was man irgendwie in einem Digitalpult einstellen kann. Aber macht das Signal nochmal etwas netter und hochfrequentes Rauschen ist da nicht mehr drin. Ja, ganz viel Schaltpläne, ganz viel Theorie. So fing es an. Ich bin da relativ konservativ rangegangen an der Stelle und habe erstmal mir die Einzelkomponenten aufgebaut. Also so wie ich das jetzt hier erklärt habe, bevor ich irgendwie das ganze Große baue und dann versuche, alle Teile irgendwie zu debuggen, wo es im ganzen Großen dann schief geht, dachte ich, naja, fang klein an. Und hier sieht man eben links Mikrofonvorverstärker, Mikrofongain. Also das ist letztendlich einmal der Kanalzug. In entsprechenden bedrahteten Bauelementen, weil es viel einfacher auszutauschen ist und dran rum zu experimentieren. Das war so die erste Platine. Dann nochmal zusammen mit den Line-Eingängen und Ausgängen, einfach um auszuprobieren, funktioniert das eigentlich, was man sich da so irgendwie noch so irgendwie so grob aus dem Studium in Erinnerung hatte und sich im Internet zusammengegoogelt hat. Aus irgendwelchen Foren und irgendwelchen Tutorien, wie eigentlich das wirklich funktioniert. Weil nur wenn man das theoretisch weiß, wie so eine Op-Amp-Verstärkungsschaltung geht, heißt das nicht, dass das auch irgendwie wirklich so funktioniert, weil die Realität ist leider immer ein bisschen anders als die Theorie. Und stellt sich raus, ja, scheint jetzt nicht ganz so falsch zu sein, klingt jetzt auch nicht super schlimm. Sodass ich dann 2021, also ja, so 2 Jahre nach dem Camp, das nochmal ein bisschen umgebaut habe und der erste Prototyp entstand, der wirklich funktionsfähig war, in voller Ausgestaltung. Sieht man hier auch, alles wunderschön in handbestückt, betratete Bauelemente, Ewigkeiten habe ich gebraucht, um das Zeug zu bestücken. Ich habe es nicht gestoppt, aber das dauert immer viel länger, als man denkt. Und es lebte professionell im JSC-PCB-Karton. Aber, Vorteil, das könnte man mitnehmen. Ich habe es, glaube ich, irgendwie auf die GPN dann auch in 2022 war die erste GPN wieder, glaube ich, oder? Mitgenommen und dann konnten Leute dran, ein bisschen dran rumprobieren. Fanden es cool, aber ja. Genau, nochmal als Zwischenstand ist, das funktioniert schon mal. Stellt sich aber die Frage, jetzt habe ich irgendwie die ganze Zeit, das Projekt begann irgendwie Ende 2020, während Corona, hat man im stillen Kämmerlein irgendwie alles zusammengeklöppelt. Wollen die das überhaupt haben? Habe ich elementare Features vergessen? Und leider auch so die Frage, gibt es Budget? Außerdem war klar, in mit bedrahteten Bauelementen das Bestücken ist einfach nicht für eine Kleinserie machbar. Also ich habe da nicht Zeit dafür, das irgendwie zusammenzubauen. Das heißt, es braucht ein Reader seinen SMD. Mittlerweile ist es sehr einfach, solche Platinen fertig bestückt zu bestellen für echt nicht viel Geld. Und es braucht noch so andere Dinge wie ein Gehäuse mit entsprechender technischer Zeichnung. Und eine große Sache, das habe ich am Anfang unterschlagen, ganz am Anfang war noch die Anforderung, dass es auch 48 Volt Phantom speisen können soll. Also es gibt Mikrofone, die kann man einfach anschließen, das sind dynamische Mikrofone. Es gibt aber auch Kondensatormikrofone, die brauchen so eine Speisespannung, die sehr sauber sein muss. Und dann wird das mit der Spannungsversorgung alles irgendwie ein bisschen komplizierter. Das musste also auch nochmal geklärt werden, braucht es das überhaupt? Dazu komme ich gleich. Ja, und dann waren irgendwie wieder Events und ganz viele andere Dinge und keine Zeit. Und dann war es plötzlich 2024. Und C3Lingo hat im Juni ein Gigend gemacht und da habe ich das mal mitgebracht und haben wir noch weiter darüber geredet. Und es war dann so, ja, voll cool, kriegen wir das zum Kongress hin? Ja, wie er ja gemerkt hat, so nee, aber... Weil das dauerte dann bis September, dann habe ich das irgendwie alles mal in SMD umgebaut. Und dann sah das so aus. Also man sieht natürlich, ein paar Sachen sind immer noch handbestückt, also die Potentiometer, die ganzen Stecker und so weiter, das wird auch so bleiben. Aber diese ganzen kleinen Bauteile sind halt eben fertig bestückt. Habe ich also ausprobiert, hat sich herausgestellt, funktioniert, entsprechend genug Platinen bestellt, dass man da irgendwie zwei Pulte draus bauen kann, ein fertiges Gehäuse bestellt, alles da irgendwie reingebastelt. Und hier sieht man auch, also das kann keine 48 Volt, das ist so ein Standardnetzteil, das kann plus minus 15 Volt und 5 Volt und dann funktioniert damit alles bis auf diese Phantomspeisung. Und dieses wunderbare Pult war dann auf dem letzten Kongress im Einsatz als Prototyp für Halle H und Halle Y. Es gibt dann noch ein zweites von mit zwei Kanälen. Da habe ich das mit diesen 48 Volt ausprobiert und festgestellt, naja, so richtig gut funktioniert das nicht. Also, auch die Sache hat halt alles funktioniert. Gab natürlich noch ein paar kleine Punkte, die entsprechend geändert werden sollten, aber dafür macht man ja Prototypen. Und das allgemeine Feedback war, ist schon echt cool, das Teil. Insbesondere, weil die Pulte, die eben auf dem Kongress im Einsatz sind, die haben so den Nachteil, dass wenn man wechseln möchte, wer spricht, muss erst die eine Person den Kanal ausmachen und dann die andere an. Wenn man das andersrum probiert, dann sind plötzlich beide Kanäle aus und Usability eher schwierig. Und wie ich gesagt habe, ich hatte bei der zweiten Variante von dem Prototypen probiert, da mit 48 Volt reinzugehen und das mit DC-DC-Wand dann irgendwie diese anderen Spannungen draus zu generieren, stellt sich raus, es ist irgendwie, also das, da kommt schon Strom raus und Spannung, aber nicht so sauber, wie das eben benötigt wird, um das direkt in so Audio-Signalwege reinzutun. Und eigentlich waren wir auch uns alle einig, also ganz am Anfang, in der allerersten Mail, stand auch schon so, eigentlich sind dynamische Mikrofone schon zu bevorzugen, sodass ich dann jetzt in die Entscheidung getroffen habe, diese 48 Volt Phantomspeisung lassen wir einfach weg. So. Auch die Headsets, die mittlerweile die in Frage kommen, haben auch alle dynamische Mikrofone. Wenn das alles irgendwie nur komplizierter macht, warum dieses Feature einbauen, wenn es eh nicht benötigt wird? Zur allergrößten Not gibt es auch Geräte, die man da vorstecken kann, die die Phantomspeisung da einspeisen. Irgendwo müssen leider Features gestrichen werden, damit es überhaupt vorankommt. Ja, und so stehen wir hier. Mit nochmal der Frage, was kam also bei diesem Probelauf raus? Das eine sind die LEDs für diese Pegelanzeige. Die habe ich als SMD-LEDs auf diese Platine gebaut. Jetzt ist es aber so, dass die Platine bis zur Frontplatte so ungefähr 10 mm Abstand hat. Das heißt, entweder werden da so Lichtleiter benötigt, um das an die Frontplatte zu bringen. Das ist auch irgendwie frickelig. Oder so gut ablesbar ist das nicht. Gut, das war noch besonders blöd, weil ich da irgendwie per Hand ganz viele Löcher in diese Platte gebohrt habe. Mit einer Fräse da mal einen Schlitz reinfräsen wäre besser gewesen. Ich hatte nur gerade keine Fräse zur Hand. Also diese LEDs müssen irgendwie diesen Abstand überbrücken. Und was ich jetzt einfach in dem nächsten Prototypen nochmal ausprobieren wollte, ist da entsprechende Rechteck-LEDs zu nehmen. Dann können wir dann nämlich einfach einen rechteckigen Ausschnitt vorne in die Frontplatte machen. Die LEDs gucken bis zur Frontplatte raus. Wollte ich mal ausprobieren. Und auch die Skala von diesem Pegelmeter war so ein bisschen ungünstig. Die begann nämlich schon irgendwie bei, ich glaube, minus 45 dB oder sowas. Und jedes Rauschen ist dann irgendwie die ganze Zeit zu sehen. Und dann zappelt das die ganze Zeit da. Das habe ich also auch nochmal angepasst, dass die Skala nochmal deutlich enger ist, weil letztendlich soll sie eben dafür da sein, wenn es irgendwo da in diesem Bereich ist, wird da schon einigermaßen ordentlicher Pegel rauskommen. Idealerweise sollte es im grünen Bereich sein und nicht im roten und nicht im gelben. Das ist da eben nochmal ein bisschen angepasst worden. Und das andere war, ich hatte für die Prototypen so Push-In-Verschwinder zwischen den Platinen gemacht. Das ist zum Prototyping voll toll. Aber um eine kleine selbst die zwei Pulte waren so nervig, diese Kabel alle zu konfektionieren und irgendwie abzuisolieren und zu verzinnen oder Aderentösen da drauf zu machen. Da braucht es also auch entsprechende andere Lösungen und hauptsächlich einfach konfektionierbare Stecker. Es gibt natürlich irgendwie zig verschiedene Steckertypen. Das ist generell irgendwie auch hier so, man sucht eine Komponente, geht auf Mauser oder DigiKey, 25.000 Sachen zur Auswahl. Was soll ich jetzt nehmen? Viele Stecker brauchen irgendwie einzelne aufgekrümmte Hülsen oder es gibt so seit eh und je bewährt Flachbandkabel, Pfostenstecker. Mit einem Crimp ist da sind da 8, 10, 25 oder ne, 25 wahrscheinlich nicht, 26 Kontakte, ist ja immer ein Fakt, durch zwei teilbar. Kontaktiert, ist einfach konfektionierbar, ist robust. Ich habe hier keine großen Anforderungen daran, dass ich irgendwie Platz sparen muss. Das hat sich dann also auch in Prototyp 3 geändert. Und es gab halt so ein paar Anmerkungen von der vorherigen Revision, wie halt leicht geänderte Kondensatorwerte bei den Filtern oder irgendwie eben nochmal die Verstärkung im Prototyp 2 war auch relativ groß vom Mikrofon. Die habe ich auch nochmal ein bisschen reduziert, weil ich glaube, vorher konnte man bis zu 85, bis irgendwie 80 dB verstärken oder sowas. Das war irgendwie 20 dB zu viel. Wenn man dann eigentlich alles irgendwie auf gerade noch so anfahren muss. Und diese Platinen sind gerade erst letzte Woche angekommen, also vor einer Woche habe ich sie bestückt. Vor anderthalb Wochen kamen sie an. Das ist jetzt der aktuelle Stand. Oben sieht man eben die anderen Stecker, um die Platinen zu verbinden. Was ich auch noch geändert habe, ist, dass nicht jede Platine eine einzelne Stromversorgung hat, sondern das entsprechend durchgeschliffen wird, um einfache Verbindung zwischen den Platinen zu haben. Aber nochmal, was sieht man hier eigentlich? Oben rechts ist die I/O-Platine für die Bühne und die Mikrofonsumme. Das sind zwei XLR-Stecker. Dann das grüne ist die Spannungszuleitung. Da kommen eben die verschiedenen Spannungen, die ich brauche, an. Und die schwarzen Pfostenstecker an der unteren Seite sind eben die Verteilung. In dem Diagramm, was wir am Anfang gesehen haben, waren ja alle Platinen mit allen verbunden. Da aber alle Platinen auch mit dieser Platine verbunden sein müssen, übernimmt diese Platine die Querverteilung, dass also Mikrofon 1 auch auf den Kanälen 2 und 3 ist und so weiter. Das heißt, ich brauche ein Kabel von da zu der großen Platine auf der linken Seite. Das ist letztendlich der Hauptteil vom Kanalzug. Da habe ich das Pegelmeter, da habe ich mit dem blauen Kappe ist der An-Aus-Schalter, der ist rastend. Oben in der Mitte ist die Mikrofonverstärkung zu finden. Einfach ein bisschen weiter weggerückt, weil das eine Sache ist, die eigentlich einmal am Anfang eingestellt wird und dann braucht man dann nicht mehr so viel dran rumregeln. Und weiter unten, also etwas leichter zugänglich, weil es dann weiter unten an der Kante von dem Pult sein wird, ist der Kopfhörermix. Ganz links eben, wie laut ist der Originalton, in der Mitte man selber, rechts die anderen. Und dass also die Hauptplatine die Signale, den Kanalzug bildet und abgesetzt davon unten rechts ist das Interfacing mit dem Headset. Wir haben dann eine XLR-Buchse fürs Mikrofon mit dem Mikrofonverstärker, Vorverstärker und eine 6,3 mm Buchse für den Kopfhörer und daneben noch ein kleines Poti, um die Kopfhörerverstärkung generell einzustellen. Da ist auch der Kopfhörerverstärker drauf. Und die ist eben auch einfach mit einem Kabel mit der anderen Platine verbunden. Das heißt, ich habe da jetzt keinen großen Verkabelungsaufwand mehr. Vorher musste ich auch an jede Platine irgendwie Strom kriegen. Das können Platinen ja auch einfach für mich machen. Und die Verbindung zwischen den Platinen brauche ich eh. Und so ein Pfostenstecker für ein paar mehr Pins macht auch keinen Unterschied. Es ist eher schwieriger, Pfostenstecker mit weniger Pins als... Also 6 gibt es, glaube ich, auch noch, aber das ist schon eher unüblich. Genau, hier sieht man eben die Verbindung mit den Flachbandkabeln. Ich habe gerade erstmal nur 2 Kanäle aufgebaut, das reicht nämlich zum Testen. Die gelbe Brücke, die da zu sehen ist, ist einfach, um den dritten Kanal einmal auf Ground zu ziehen, damit das da nicht irgendwie groß reinstört. Es hat auch auf Anhieb funktioniert, bis auf den Ausgang. Also aus dem Line-Out kam irgendwie nur Rauschen. Ja gut, Scope nehmen, stellt sich raus. Der kleine Chip da im roten Kreis war leider nicht richtig gelötet. Der Eingangspin davon hing irgendwie in der Luft und dann kommt natürlich noch Rauschen raus. Oh Wunder. Also einmal mit dem Tastkopf vom Ostsee draufdrücken, dann ging's. Dann den festgelötet, alles funktioniert. Wie gesagt, das ist der Stand von vor ziemlich genau einer Woche. Also Samstag letztes Wochenende. Und da stehen wir nun. Also, was bleibt noch zu tun? Gehäusefertigung. Das Gehäuse, was ich vorher gezeigt hat, könnte man jetzt halt irgendwie mit einer Fräse bearbeiten, aber das Ziel ist davon schon so 10, 12 Stück zu bauen, weil wir haben auf dem Kongress 5 Säle aktuell. Potenziell gäbe es auch wahrscheinlich genug Übersetzerinnen, um da jeweils 2 Sprachen zu machen. Wir müssen schauen, dass wir auch genug Übersetzerkabinen finden. Das würde sich also schon anbieten und das ist dann schon eine Sache, da ist es irgendwie mal schon, muss man schon ein bisschen beachten, was der Aufwand dafür ist. Wir haben da schon mal so grob angefragt und das irgendwie komplett selbst zu fertigen oder in Auftrag zu geben, ist wahrscheinlich ungefähr genauso teuer, wie das Gehäuse fertig zu kaufen. Ohne dass da Löcher drin sind. Das muss gerade noch fertig gemacht werden. Ich muss mich noch fertig entscheiden. Mute-Taster-Entscheidung ist tatsächlich irgendwie gestern so halb gefallen. Da ist auch wieder, welchen Stecker mache ich da eigentlich dran? Also so Kleinigkeiten, die halt immer aufhalten. Das ist dieses Typische. Es ist 80% fertig. Jetzt fehlen nur noch 80% vom Aufwand. Ja, Spannungsversorgung könnte man auch nochmal bike-shedden, wenn man möchte. Oder einfach irgendwie sich entscheiden, ob da der Tour-One rankommt. Das ist so ein schöner Veranstaltungstechnik-Stecker oder ob ein Kaltgeräte-Stecker reicht. Wir brauchen ja auch so ein paar Kopfhörer. Ich kann anscheinend meine Software nicht bedienen. Da müssten wir auch nochmal ein Angebot einholen. Wie gesagt, wenn wir von 10 Pulten reden, mal 3 Kopfhörer plus ein paar Spares, das sind schon ein paar. Da gibt es bestimmt andere Preise als jetzt irgendwie Thomann. Das ist so der Stand. Also ich bin so halb zuversichtlich, dass das auch tatsächlich bis zum Kongress dann klappt, dass wir auf diesem Kongress vielleicht dann die Pulte benutzen können. Müssen uns ein bisschen ranhalten, weil so viel Zeit ist nicht mehr. Ist schon Mitte September. Aber vielleicht. Gibt's Fragen? Hinter dir.
Bei den Gehäusen 3D-Drucken Option oder gibt es da Probleme, warum man die Gehäuse nicht einfach druckt?
Ich sehe das nicht als sinnvoll, weil das letztendlich, also hier sieht man es nochmal, die Idee ist, das letztendlich ungefähr genauso zu machen wie das Gehäuse. Das besteht aus so einer Wanne und einem Blech, was oben einmal die Frontseite, Oberseite und Rückseite bildet. Das sind halt Bleche. Und große Flächen 3D-Drucken ist eigentlich nicht sinnvoll, weil es sehr aufwendig ist, da das zu drucken. Also ich habe auch eine sehr komplexe Form. Das lässt sich aus einem Plattenwerkstoff ganz einfach biegen. Und in den Plattenwerkstoff Löcher reinmachen ist jetzt auch kein riesiges Problem. Das ist jetzt keine komplexe Geometrie, wo ich jetzt irgendwie natürlich irgendwie aus dem Vollen fräsen müsste oder so. Sehe ich nicht. Also eher wäre es dann vielleicht was fürs Lasercutten aus einem Plattenwerkstoff. So. Aber so eine Auftragsfertigung von Blech mit Löcher in Blech machen kostet auch nicht so viel. Das ist auch erstaunlich günstig.
Nächste Frage, Filter für Mikrofon Hochpass gegen Rumbling und dagegen Dotzen und so, hattest du mit drinne oder habe ich das übersehen?
Doch, der ist drin, da ist bei 105 Hertz, glaube ich. Also der ist relativ niedrig. Ich wollte jetzt nicht so ganz aggressiv dran rumfiltern, das können wir sonst auch nochmal irgendwie im weiteren Verlauf machen.
Da ist jetzt auch kein Putty für vorgesehen und so.
Nee, das da ist kein Putty für vorgesehen. Aber nee. Diese Folie. Nee, das ist der falsche. Das ist die falsche Folie gewesen. Jetzt finde ich mal. Jetzt sind die Folien weg, das ist ja unpraktisch. Hier ist es vorgesehen. Also letztendlich. Ja. Also. Das hier macht halt alles unter 100 Hertz so ein bisschen weg. Also das von 100 auf 10 Hertz geht das dann auf minus 20 dB. Ja dann, vielen Dank.